Moin von meiner Seite zu einer neuen Folge Major Talk. Es ist wieder soweit. 2 Wochen waren Pause. Hatte den Grund, dass von Stolzmann mit einer kleinen Männergrippe zu tun hatte, die ihn immer noch ja, nicht mal bettlägerig macht, aber die ihn immer noch teilweise in die Knie zwingt. Umso schöner, dass er sich trotzdem heute die Zeit genommen hat, mit mir mal wieder ein bisschen über das aktuelle Geschehen zu labern. Denn es ist einiges passiert in den 12 Wochen, Ferdi. Es war schon wieder fast so, wie, du hast dich gequält, du wolltest eigentlich unbedingt, denn es gab eigentlich gar keine Pause für uns beiden. Mussten wir trotzdem einmal machen, haben dafür heute umso mehr Infos für euch und deswegen freu ich mich, mit dir darüber zu quatschen und grüß dich erstmal. Moin, mein Lieber, wie geht's dir?
Moin, mir geht's schon deutlich besser, natürlich immer noch nicht ideal, aber wie eben schon von dir angesprochen, es ist viel passiert. Wir sind in der NFL, in der Regular Season, heißt jedes Team, jeder Podcaster hat nur eine Bye-Week und da muss ich jetzt wieder ran. Deswegen freue ich mich heute mit dir, die 4 Sportarten mal wieder durchzukauen.
Vollkommen richtig, du hast es schon angesprochen, jeder hat nur eine Bye-Week. Das heißt natürlich für uns beiden jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit, die irgendwann anfängt, keinen Schnupfen mehr einfangen, sondern immer wieder gut drauf sein. Ich versuche es natürlich so gut wie möglich umzusetzen. Du sprichst schon an, Bye-Week, NFL soll natürlich heute wieder das erste Thema sein. Und da ist das Wochenende, Woche 8, mal wieder richtig viel los gewesen. Und ich glaube, so wie immer, hast du dir 2, 3 Spiele rausgesucht.
Genau, ich habe mir 2 Spiele rausgesucht, beides in der NFC, 2 absolute Top-Duelle, wenn man so will. Denn wenn man aufs Playoff-Picture momentan schaut, dann sind diese 4 Teams mit dabei und ich fange erstmal chronologisch an. Die Woche geht immer donnerstags für uns los im Football und das war auch ein richtig gutes Spiel. Es wurde von einem historischen Thursday Night Football-Spiel gesprochen, weil eben die Teams so viel Qualität mit reinbringen. Die Rede ist von den Green Bay Packers und den Arizona Cardinals. Die Cardinals, ja, das ungeschlagene Team bei 7-0. Die Packers dagegen mit 6 Siegen am Stück nach diesem ersten Loss in Woche 1 gegen die Saints, seitdem ungeschlagen. Da war auf jeden Fall viel drin. Welches Team wird seine Serie irgendwie abreißen lassen müssen? Es waren die Cardinals, heißt, wir haben kein Team mehr, das ungeschlagen ist, denn das Spiel endete 24 zu 21 für die Green Bay Packers. Und das auf eine wirklich, so muss es ja bei einem Primetime-Game sein, dramatischen Art und Weise. Es gab da eine Szene, über die wurde noch viel gesprochen. Bjarne, wir werden das natürlich auch tun. Thema AJ Green, was macht der Bursche da?
Ja, bitter, ne? Zum Schluss am Ende. Keine Ahnung, was er macht, wird er sich wahrscheinlich auch noch gefragt haben danach, die Nacht irgendwie die ganze Zeit. Ja, warum war ich denn da irgendwie in einem ganz anderen Film unterwegs? Ja, verlierst am Ende so ein Ding dann mit den Cardinals so knapp gegen die Packers, ist unnötig gewesen. Für Arizona stehen trotzdem klasse da, aber ja, AJ wird vielleicht die ein oder andere Szene nachts nochmal durchgekaut haben und besonders die im Bettchen.
Auf jeden Fall, es sah ja am Anfang eigentlich ganz gut aus für die Cardinals, bevor das Spiel losging. Alles sprach für die Jungs aus Arizona, denn sie waren wieder fit. Cliff Kingsbury stand wieder an der Seitenlinie als Head Coach nach seiner Covid-Infektion. Dafür auf der anderen Seite genau jetzt diese Phase, dieser Corona-Ausbruch in Green Bay. Es war der Defensive Coordinator auf dem Corona-Protokoll und die Top 3 Wide Receiver mit Valdes-Scantling, Devontae Adams und Allen Lazard. Und da war doch die große Chance für Equanimeous St. Brown eigentlich mal Next Man Up Mentalität zu bringen und zu liefern. Konnte er das machen, Bjarne?
Eher nicht, leider, muss man ja immer wieder sagen. Aus deutscher Sicht drücken wir mir immer noch mal die Daumen, zu sagen, okay, vielleicht ist das auch noch mal deine Chance. Du hast es eben schon angesprochen, die 3 großen Receiver fallen alle aus. Problem allerdings nur, dadurch hat sie auch die Packers so ein bisschen überhaupt ihr Spiel allgemein umgestellt, ne? Also wenig Bälle überhaupt geworfen, Rodgers. Ich glaube, er hat in der ersten Halbzeit einen tiefen Ball geworfen. Ich glaube, das gab es gefühlt noch gar nicht bei ihm. Viel Kurzpassspiel gemacht, viel gerunnt. Und dadurch ja, kaum oder wenig Chancen für AJ sich irgendwie zu zeigen. Und ist natürlich bitter am Ende, weil dann fallen schon mal alle 3 aus und dann geht der Blick natürlich auch irgendwie mehr auf so jemanden wie ihn. Wenn du dich zeigen möchtest, wenn du langfristig im Team eine Chance haben willst, dann sind genau das die Spiele, wo du performen musst. Und wenn du es dann, ich glaube, er hatte am Ende, was hast du mir irgendwie mal geschrieben, 2 Catches gehabt, irgendwie 12 Yards. Ja, ist nicht ganz das, glaube ich, was er und was auch die Packer sich in so einem Spiel vorstellen.
Ja, war nicht das, was er brauchte, glaube ich, weil wir kennen die Situation von Equanimeous St. Brown. Er ist kein gesetzter Spieler, hat von den, jetzt sind es ja mittlerweile 8 Partien, ja, 8 Partien der Green Bay Packers hat er 4 gemacht. Heißt, die Hälfte davon war gar nicht mit dabei, lange Zeit im Practice Squad verbracht und dann brauchst du eben diese Partien, um irgendwie dich zu zeigen. Das konnte er nicht machen, wie du schon richtig sagst. 2 Catches für 12 Yards, 3 Targets. Und seine Saison bisher ist auch noch nicht gut. 4 Spiele, aber wirklich nur diese 2 Catches aus der letzten Woche, das ist einfach zu wenig. Da muss mehr kommen, wenn er in Green Bay und in der NFL bleiben möchte. Das war's mit diesem ersten Topspiel. Wir können sagen, die Arizona Cardinals nach wie vor das beste Team, zumindest in der NFC West, aber jetzt erstmal aufgrund des direkten Vergleiches die Green Bay Packers vorbei an den Redbirds. Und dann gucken wir auf das zweite Spiel, was wir noch am Sonntag hatten, auch ein richtig wichtiges Spiel in der NFC South vor allem. Division-Duell zwischen den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers. Wir kennen die Situation ja aus dem letzten Jahr schon. Die beiden haben insgesamt dreimal gegeneinander gespielt. Die Saints hatten eine Bilanz von 2-1 gegen die Bucks, am Ende aber das wichtigere Spiel in der Playoff oder in der Postseason verloren. Jetzt haben sie es wieder gemacht. Sie haben in der Regular Season gewonnen mit 36-27. Und das, obwohl Tom Brady mal wieder 4 Touchdowns geworfen hat. Das war sein 37. Spiel, in dem er diese Marke aufstellt. Natürlich, wie soll es anders sein, hat er jetzt Drew Brees, die Saints-Legende, überholt und ist derjenige mit den meisten 4 Touchdown-Passing-Spielen in der NFL. Und wir müssen trotzdem sagen, dieser Sieg der Saints war überraschend. Nicht nur aufgrund der Records, sondern auch, weil sie Pech hatten in der Partie. Sie hatten Verletzungspech. Wir kennen das ja mit Michael Thomas, der spielt sowieso nicht momentan. Jetzt hat sich auch noch Quarterback Jameis Winston am Kreuzband verletzt, ist für die Saison komplett raus. Es hat Trevor Siemian übernommen, der kennt sich in der NFL aus. Das war der erste Quarterback nach Peyton Manning. Bei den Denver Broncos hat er eine Saison komplett gestartet, 9-7 Rekord. Heißt, er kann Winning Football spielen. Reicht aber diese Leistung von Trevor Siemian für die Saints, um in die Playoffs zu kommen, Bjarne?
Boah, schwierige Frage und tatsächlich wahrscheinlich auch die Frage, die sich alle rund um New Orleans in den Tagen gerade stellen, weil wie gesagt, mit Winston, du hast es angesprochen, die Diagnose steht fest, Kreuzband, der ist raus und er hat es für das Spiel auf erstmal schon mal sehr gut gemacht, ne? Also ich glaube, gegen die Bucks dann zu gewinnen, er ist ja wirklich sehr früh reingekommen, man hat schon gemerkt, sie haben es versucht mit Headcoach Sean Payton ihm relativ leicht zu machen, ne? Also relativ leichte Plays zu machen, dass er jetzt nichts überdimensional Großes gleich machen muss, um gut reinzukommen, aber das hat er erfüllt, das hat er gemacht, er hat glaube ich am Ende 159 Yards, einen Touchdown. Alles klar und führt seine Saints zu einem wirklich überraschenden Sieg gegen die Bucks. Aber ob das jetzt, ich meine, sie stehen bei 5-2 jetzt, ist ein guter Start für die Saints. Aber ob er natürlich so die große, ja, er ist kein Winston. So. Und er muss jetzt erstmal reinkommen in den nächsten Wochen. Guter Start gewesen. Trotzdem für mich etwas, was die Playoff-Hoffnungen oder zumindest den großen Playoff-Run im späteren Zeitraum ein bisschen eindämpft rund um die Saints.
Wer sich jetzt vielleicht fragt, wieso war da nicht Taysom Hill als Quarterback drin, der fehlt auch noch verletzungsbedingt mit einer Gehirnerschütterung, vielleicht eher auch eine Option, wer weiß, die haben es ja in der Preseason ausprobiert, vielleicht liegt Taysom Hill dann etwas näher, obwohl die Performance jetzt erstmal für Trevor Siemian spricht. Würdest du aber jetzt, wir haben heute die Trade Deadline passend, würdest du vielleicht nochmal riskieren, gucken, was könnte man noch auf dem Quarterback-Markt holen?
Auf jeden Fall. Also einfach nur zu gucken, ob da also, du hast mit, natürlich nochmal, du hast mit Hill und mit Siemian zwei Leute, die können das spielen. Die können das auch in so einer Saison spielen, aber ich sag mal, die Saints wollen natürlich auch so erfolgreich wie möglich sein. Und das ist die Frage, okay, inwiefern kannst du das mit einem Anführungszeichen nur Ersatz-Quarterback ein ganzes Jahr machen? Oder den Rest der Saison, die zweite Hälfte. Und wir haben jetzt heute den letzten Tag so und einfach mal gucken. Es gibt ein, zwei Namen, die da immer nochmal auf dem Markt sind. Ne? Wir sprechen ja vielleicht auch später nochmal über ein, zwei Gelegenheiten. Ich halte es jetzt nicht für komplett wahrscheinlich, weil sie haben halt diese beiden Spieler, die auch schon Qualitäten nachgewiesen haben in der NFL. Aber sich umzuhören schadet ja nie.
Auf keinen Fall. Ich finde aber, was die Saints diese Woche ganz gut gemacht haben, ist halt das, was die Packers auch zum Teil geschafft haben, nur eben St. Brown nicht, Next Man Up. Da waren auf einmal Typen dabei mit Big Plays, also die beiden Titans, Troutman und Griffin, die siehst du kaum in der Saison, die machen Megaspiele. Und dann Kevin White auf einmal mit einem super Catch. Kevin White, einer, der schon von so vielen Teams abgeschrieben wurde, wurde rumgereicht, konnte sich nie wirklich durchsetzen in der NFL. Der macht auf einmal ein wichtiges Play für die Saints. Das hat richtig gut funktioniert und deswegen unterm Strich der Sieg für die Saints verdient. Und auf einmal sind sie da richtig gut dabei, nicht nur im Playoff-Picture, sondern auch eben im Picture um den Divisionssieg. Jetzt noch ein Spiel hinter denen und ein halbes Spiel, wenn man so will, hinter den Buccaneers. Denn die hat ja noch keine Bye-Week und dann könnten die Saints mit einem Sieg gleichziehen. Wir wollen zum zweiten großen Thema der NFL in dieser Woche kommen und das sind vor allem die Verletzungen. Leider, das gehört zwar zum Sport dazu, aber diese Woche haben echt viele große Namen Pech gehabt. Wir hatten schon über Jameis Winston gesprochen, Kreuzbandriss raus für die Saison, keine Frage, das ist einfach so bei so einer schweren Verletzung. Übrigens Robert Tonyan bei den Packers auch Kreuzbandriss, auch raus für die Saison, das dürfen wir nicht vergessen. Aber der Spieler, der vielleicht überragt, schon seit Jahren, ist Derrick Henry. Und das ist ja eigentlich mehr Maschine als Mensch, der so intensiv gespielt hat, dass man dachte, auch mit so vielen Handoffs, wenn der sich irgendwann mal verletzt, dann wird es was Heftiges sein. Aber der hat sich einfach nicht verletzt, weil das so ein Volltier war. Und jetzt hat er es trotzdem irgendwie geschafft, sich zu verletzen. Irgendwas am Fuß, Ich weiß nicht, ob sie es bestätigen konnten, dass der gebrochen ist. Auf jeden Fall muss der jetzt operiert werden. Und diese Verletzung, die erst im Raum stand, da hat man gedacht, okay, das könnte Season-Ending sein. Ist es nicht, zumindest vorerst nicht. Man rechnet mit 6 bis 10 Wochen. Es ist Derrick Henry, deswegen tippe ich mal auf eine kurze Zeit. Deswegen kann man 6 bis 7 Wochen wahrscheinlich schon anpeilen. Aber natürlich ein bitterer Ausfall für die NFL und vor allem für die Titans.
Hundertprozentig. Also über Derrick Henry müssen wir kaum noch sprechen, haben wir die letzten 7 Wochen schon gemacht. Er führt, glaube ich, wieder mit fast 1000 Rushing Yards meilenweit diese Liga an. Kein anderer Running Back kommt auf mehr als 600 Rushing Yards. Also da sieht man einfach nur, was der für eine Ausnahmestellung auf dieser Position in der Liga hat und wie wichtig er für die Titans ist. Und deswegen werden sie auf jeden Fall schon mal erstmal ein bisschen ausgearbeitet haben, dass es kein komplettes Season-Ending ist. Wo es natürlich dann drauf ankommt, okay, wie weit kommen die Titans auf, wie sieht es dann aus, wenn er wiederkommt? Du hast es eben gerade schon angesprochen, der Körper oder beziehungsweise der Junge bringt zum Glück so einen Körper mit, dass wir alle davon ausgehen können, wenn es 6 bis 10 Wochen sind, dass der vielleicht nach 6 Wochen da schon wieder steht und zumindest mit Dreiviertel-Performance auch richtig gut oder wichtig ist für die Titans. Aber erstmal definitiv ein Rückschlag für Tennessee.
Auf jeden Fall, sie mussten da jetzt ein recht großes Loch irgendwie stopfen. Das haben sie getan mit einer absoluten Running Back Legende, Adrian Peterson, die Raupe Nimmersatt sozusagen, der ist schon echt alt, aber hat immer noch Bock auf diesen Sport. Deswegen, da bin ich gespannt, wie sich Adrian Peterson, einer der größten Running Backs aller Zeiten, in Tennessee einfügen wird. Wir haben noch weitere Verletzungen zu vermelden. Danielle Hunter bei den Minnesota Vikings, der war schon letztes Jahr mit einer Nackenverletzung die ganze Saison raus. Jetzt hat er wieder Pech gehabt, hat sich einen Muskel in der Brust gerissen. Wirklich sehr schmerzhaft, das ist für ihn wieder Saisonende, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt bitter für die Vikings, die seine Unterstützung auf jeden Fall im Pass Rush gebraucht hätten, denn wenn der fit ist, dann ist er einer der Besten auf der Position. Die nächste Personalie ist keine Verletzung, aber mindestens genauso bitter und ernst zu nehmen, dieses Problem, was Calvin Ridley hat, denn der nimmt sich jetzt erstmal eine Auszeit vom Sport aufgrund von mentalen Problemen. Der hat diese Woche auch nicht mitgespielt, hat jetzt insgesamt zweimal schon aufgrund von persönlichen Problemen, das war so die offizielle Angabe, ein Spiel verpasst. Jetzt hat er es während des Spiels bekannt gegeben, dass er erstmal aufhört. Wahrscheinlich kein glücklicher Moment, aber ich glaube, das war davor abgesprochen mit der Franchise. Die wussten Bescheid, dass es Calvin Ridley nicht gut geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach während des Spiels, wenn sein Team noch um den Sieg kämpft, sie haben am Ende verloren gegen die Panthers, einfach sagt, ich brauche eine Auszeit.
Nein, kann ich mir auch bei Weitem nicht vorstellen, das wird abgesprochen. Also ich hoffe es zumindest für alle Seiten, dass es abgesprochen ist. Und du hast es eben eigentlich schon richtig angesprochen, eine Sache, die ernst zu nehmen ist. Persönliche Probleme, was auch immer das am Ende bedeutet. Ja, das sind auch nur Menschen am Ende auf diesem Feld. Und wenn er sich nicht bereit fühlt, zu sagen, okay, ich kann komplett 100% geben, ich bin frei in meiner Birne da oben, ich schaff's einfach nicht, jetzt gerade 100% zu geben, dann... Schade für den Football, schade für ihn, schade für die Franchise, aber die richtige Entscheidung für alle Beteiligten, dass er dann sagt, alles klar, ich nehme mir so lange wie möglich eine Pause und eine Auszeit, um wieder auf die richtige Spur zu kommen.
Es ist ja leider momentan generell immer ein verstärkteres Thema, was ja gut ist, weil es öffentlicher gemacht wird. Man weiß jetzt besser Bescheid als noch vor ein paar Jahren. Mentale Probleme bei Sportlern und Sportlerinnen ist was ganz Normales. Wir hatten im Tennis jetzt erst kurz vor den Olympischen Spielen bei den US Open, bei den French Open, das Riesenproblem mit Naomi Osaka, die sagte, das ist einfach zu viel, auch was die Medien angeht, irgendwie hier, ich möchte nicht immer Interviews geben, ich brauche einfach mal nach einem anstrengenden Match eine Pause und Zeit zum Regenerieren. Ja, das war ein Riesenthema, sie hat die Olympischen Spiele gespielt, aber auch sie zieht sich mehr und mehr zurück aus dem Sport, das ist alles ein sehr interessanter Trend, den man respektieren muss, auf jeden Fall. Das war's mit den Verletzungen und jetzt will ich zu den Personalien kommen, die eine neue Heimat finden, beziehungsweise Running Back Mark Ingram findet seine alte Heimat wieder. Der wird nämlich von den Texans oder wurde von den Texans schon vor einer Woche zu den Saints getradet und da trifft er jetzt wieder mit Alvin Kamara, seinem besten Kumpel eigentlich zusammen. Seitdem Kamara in der Liga ist, hatten die beiden im ersten Jahr ein richtig produktives Jahr, das hat richtig gefunkt. Da waren die Saints tatsächlich vor den Playoffs das beste Team in der NFC, der große Favorit auf den Super Bowl, haben es zwar am Ende nicht geschafft, aber trotzdem, die freuen sich, dass sie wieder mithelfen können. Wahrscheinlich jetzt auch sehr wichtig, wenn eben Jameis Winston ausfällt, dass sie da so einen One-Two-Punch haben im Run-Game. Brandon Cooks bei den Texans fand den Trade nicht so dolle. Das ist generell ja so ein Problem in Houston, dass die Spieler nicht so einverstanden sind mit den Moves des Front Office. Das war ja schon vor einem Jahr mit DeAndre Hopkins nicht so gut gelaufen. Da wurde der Trade auch sehr kritisch beäugt unter den Spielern. Auch das ein großer Grund, wieso Deshaun Watson da unglücklich ist. Ein zweiter Trade, der sich jetzt gestern abgespielt hat, der mir persönlich unfassbar wehtut als Broncos-Fan, keine Frage. Eine unfassbar große Legende der Denver Broncos, Von Miller, wird zu den Los Angeles Rams gedraftet und getradet und dann für einen Gegenwert von einem zweiten und Drittrunden-Pick in diesem Jahr, was natürlich wehtut, aber so ist es nun mal mittlerweile. Ältere Spieler sind nicht mehr so viel wert und ich persönlich finde, gut, du weißt nie, was du noch mit einem Zweitrunden-Pick anstellen kannst. Dieses Jahr haben die Broncos da Javonte Williams gedraftet, den Running Back, der richtig einschlägt bisher. Deswegen, man kann was Positives draus machen. Trotzdem ist es bitter. Ich habe einen Von Miller-Jersey jetzt hier rumhängen. Der wurde 2011 an Nummer 2 hinter Cam Newton von den Denver Broncos gepickt. Er war Super Bowl MVP. Das musst du als Defensivspieler erstmal schaffen. Hat in seiner Karriere über 100 Sacks. Ich glaube 110,5 Sacks. Er ist ganz sicher ein zukünftiger Hall of Famer, eine Denver Broncos-Legende, der sehr schnell nach seinem Karriereende wahrscheinlich dann in den Ring of Fame mit aufgenommen werden wird. Die Rams wiederum, die haben ja eh schon eine ganz gute Defense, was das Personal angeht. Und die haben ja auch in den letzten Jahren nie davor gescheut, nochmal einen draufzulegen, was die Trade-Deadline angeht. Ich glaube, vor 2 Jahren mittlerweile oder 3 Jahren ist ja Jalen Ramsey per Trade aus Jacksonville gekommen. Da haben sie auch nochmal ordentlich hingelangt. Naja, und jetzt spielt halt eben Von Miller mit Aaron Donald zusammen. Von Miller, seitdem er in der Liga ist, die meisten Sacks. Aaron Donald, seitdem er in der Liga ist, die meisten Sacks. Also, da freuen sich die gegnerischen Offensive Lines und die Quarterbacks richtig, gegen die spielen zu müssen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was noch passiert. Wir haben ja heute die Trade-Deadline. Ich muss gleich mal in die App gucken. Vielleicht haben wir schon wieder was verpasst. Keine Ahnung. Aber wir haben drüber gesprochen. Es gibt so Teams, die auf jeden Fall nochmal sich umgucken, auf der Quarterback-Position vielleicht oder sonst wo. Und klar, Deshaun Watson, wenn wir den nochmal kurz thematisieren wollen, der wurde jetzt bei den Dolphins immer heißer gehandelt, aber wie gesagt, Brian Flores hat sich immer wieder für Tua Tagovailoa ausgesprochen. Die Carolina Panthers sind komplett raus für diese Saison. Die überlegen aber vielleicht in der Offseason, wenn es ein bisschen mehr Klarheit gibt, bei den Anklagen gegen Watson reinzugehen in diese Trade-Gespräche. Das ist alles sehr interessant und ich glaube, der Dienstag ist für alle NFL-Fans ein sehr interessanter, auch wenn kein Football gespielt wird. Und damit kommen wir, Bjarne, zu unseren Highlights und Lowlights der Woche. Und ich würde sagen, bei den New York Jets hat einer überzeugt, den wir so gar nicht auf dem Zettel hatten, oder?
Vollkommen richtig. Vielleicht lass mich vorher nochmal deinen Punkt mit Von Miller zu Ende bringen. Du hast es ja viel aus Broncos-Sicht jetzt gerade auch nochmal beschrieben. Die Rams gehen all in. Die gehen all in für mich mit diesem Trade schon für dieses Jahr. Du hast gesagt, Von Miller ist jetzt keiner mehr, den du holst, wenn er die nächsten 10 Jahre da irgendwie mit Aaron Donald ein riesen Superstar-Team irgendwie ist, sondern der soll sofort funktionieren. Da soll sofort richtig Angst und Schrecken bei Quarterbacks aller möglichen Franchises gegenüber erwecken. Und dementsprechend Rams gehen all in. Für mich überraschend und ein Riesending für die Rams. Bin ich sehr gespannt, wie die beiden zusammen funktionieren. Wer auch gut funktioniert hat, und da wieder zu deiner Frage, hat Mike White, Quarterback von den Jets. Und jetzt werden viele, die uns schon ein paar Mal zugehört haben, denken, ja, warte mal eben, die Jets habt ihr da auch schon ein paar Mal thematisiert. Und da war doch immer Zach Wilson der Quarterback. Der hat sich verletzt. Und anstelle von ihm durfte Mike White starten glaube ich, sein erster Start-11-Einsatz überhaupt gewesen und kam gleich auf 405 Yards, 3 Touchdowns, den letzten macht er sogar selbst in einer Two-Point-Conversion, wo er da angespielt wird, so ein bisschen Philly-Special-Style von früher und dann am Ende ganz freistehend das Ding einfach nur catcht in der Endzone und den Touchdown macht und einfach eine richtig gute Performance abliefert und habe ich nicht mit gerechnet, hatte ihn vorher auch wirklich sehr, sehr wenig auf dem Schirm und jetzt direkt so mit einem Knallerstart und einem wichtigen Start, vor allem für die Jets und auch ein Zeichen, okay, pass auf, ohne jetzt Zach Wilson abschreiben zu wollen, aber okay, es hat jetzt nicht geklappt in den ersten 6-7 Wochen mit ihm, aber da haben wir jemanden in der Hinterhand, der trotzdem auch so NFL-Quarterback-Football spielen kann und dementsprechend für mich führt kein Weg an ihm dran vorbei, wenn es um Highlight der Woche geht.
Sehe ich genauso. Ich habe ihn auch in meiner Liste drin. Ich habe mir generell die Backup-Quarterbacks rausgezogen. Und wie du schon sagst, Mike White mit einer richtig guten Performance. Zach Wilson hat sich letzte Woche gegen die Patriots verletzt. Da kam White auch schon rein, hat aber nicht gut gespielt. Deswegen war man echt kritisch, was das anging diese Woche. Man hat ja auch gegen die Bengals gespielt. Die waren vor der Partie die Nummer 1 in der AFC. Und auf einmal gewinnst du da 34-32 und du sprichst es an, Mike White. Der kann wohl NFL-Football spielen. Ich bin gespannt. Hoffentlich war es nicht nur ein One-Hit-Wonder, so eine Eintagsfliege. Robert Saleh hat gesagt, ja klar, wenn er gut spielt, dann hat er auch ein Recht zu spielen. Und solange Zach Wilson nicht besser spielt und auch nicht fit ist, dann gehört diese Position erstmal Mike White. Wir haben Trevor Siemian schon angesprochen, der war auch als Backup-Quarterback drin und hat gewonnen. Cooper Rush, Quarterback der Dallas Cowboys, der hat Dak Prescott ersetzt. Der war nämlich verletzungsbedingt mal wieder raus, leider, obwohl die Dallas Cowboys versucht hatten, ihn über die Bye-Week, die sie hatten, nochmal fit zu kriegen. Das hat nicht geklappt. Cooper Rush jetzt kein phänomenal gutes Spiel. Das Ding gegen die Vikings war jetzt auch kein Highlight für mich so in dieser Saison, muss ich ganz klar sagen. Aber sie haben eben gewonnen. Und das spricht einmal mehr für die Dallas Cowboys in diesem Jahr und auch für Cooper Rush, der einen wichtigen Sieg geholt hat. Geno Smith mit den Seattle Seahawks relativ deutlich gewonnen gegen die Jacksonville Jaguars, die immer noch nicht so richtig on track sind. Deswegen 4 Backup-Quarterbacks, die ich mir rausgesucht habe, alle mit einem Sieg. Und das sieht man auch nicht jede Woche in der NFL. Und deswegen mein Highlight in dieser Woche. Bjarne, was ist denn dein Lowlight?
Mein Lowlight ist jemand, den du eben auch schon kurz angerissen hast. Und zwar Tua, Quarterback, Miami Dolphins. Nicht, weil er jetzt irgendwie eine unfassbar schlechte Woche hatte. Also er hat jetzt keinen guten Auftritt gegen die Bills gehabt. Ging irgendwie wenig, den Ball durch die Luft kaum bewegt bekommen, ein bisschen Aggressivität vermissen lassen. Aber für mich ist das irgendwie so ein Abwärtstrend allgemein in den letzten Wochen. Du hast ja auch schon gesagt, okay, er wird häufig noch verteidigt, wird gesagt, okay, Tua, das ist unser Quarterback hier bei den Dolphins. Die Dolphins haben viel versucht oder wollten viel vor dieser Saison, wollten groß hinaus, ist richtig in die Hose gegangen, komplett nach hinten losgegangen und das ist deswegen eher so ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen für mich, weil die Luft einfach dünner für ihn wird. Wir haben Deshaun Watson eben angesprochen, kann sein, dass der da hinkommt, kann auch sein, dass er irgendwo anders hingeht, aber es geht mir eher für so einen allgemeinen Trend, du verteidigst jemanden und dann bringt das trotzdem irgendwie nicht richtig auf die Kette und da das ganze Team schafft es nicht. Und die Luft wird einfach dünner für ihn, für Tua. Und das ist schade, weil ich ihn eigentlich als Quarterback mag. Aber er schon aufpassen muss, jetzt in einer Franchise, die, so ehrlich muss man ja sein, vor die Saison gelaufen ist. Es geht jetzt eher darum, wieder zu schauen, okay, was könnten wir im nächsten Jahr eigentlich besser machen? Wie könnten wir da noch wieder aktiver sein? Und da könnte natürlich auch irgendwann der Gedanke kommen, ja, vielleicht brauchen wir einen anderen Quarterback. Und deswegen, dass er nicht einen Quarterback vor die Nase bekommt, ob es Watson ist oder wer auch immer, ist so ein bisschen das große Fragezeichen bei mir. Und deswegen eher gesammelt, jetzt nicht nur wegen dieser Woche, wegen dem Auftritt gegen die Bills, aber das war so ein bisschen das i-Tüpfelchen, Verlierer der letzten Wochen.
Ja, kann ich gut verstehen, die Wahl. Bei meinem Lowlight ist tatsächlich gerade ein Blankopapier vor mir, weil eben ich fand, diese Verletzungen sind schon echt bitter. So viel auf einmal von so vielen guten Spielern. Dann noch der Miller-Trade, das ist für mich eine harte Woche gewesen tatsächlich aus Football- und Broncos-Sicht. Aber wenn ich jetzt ein spielerisches Lowlight wählen müsste, dann wären es wahrscheinlich die Cincinnati Bengals und auch da die Defensive, weil, Entschuldigung, ohne Mike White, der gut gespielt hat, keine Frage zu nahe treten zu wollen, er ist ein Backup-Quarterback mit wenig Erfahrung, da musst du als Playoff-Contender, als Nummer-1-Team in der AFC das Ding gewinnen und die Passing-Defense lässt gegen Mike White über 400 Passing-Yards zu. White war der beste Passer über die Yards gesehen in dieser Woche. Ist damit auch erst der zweite Quarterback, ich glaube seit 1950, der in seinem ersten Karrierestart über 400 Passing Yards erzielt, neben Cam Newton. Und das ist für mich dann doch zu wenig. Klar, Mike White gut gespielt, aber das musst du gegen die Jets besser machen, wenn du in die Playoffs willst.
Vollkommen richtig. Tatsächlich, spielerisch gesehen von dem Wochenende, wären die Bengals auch bei mir sonst Lowlight gewesen. Tua hat sich wahrscheinlich bei mir nur so ein bisschen aufgedrängt in den letzten Wochen, dass ich dachte, jetzt musst du den Jungen mal irgendwann unterbringen, weil verdammt, das geht auch so nicht mehr weiter da in Miami. Nein, Bengals auch, besonders die Defense mit einem, Arbeit ein bisschen verweigert an dem Wochenende. So ehrlich muss man sein. Wer nicht mehr die Arbeit verweigert, und damit wollen wir langsam in der NFL Schluss machen und zur NBA kommen, denn dort wird die Arbeit nicht mehr verweigert, sondern es ist seit 2 Wochen richtig losgegangen und zum ersten Mal wollen wir dieses Jahr auch drüber sprechen. Denn so vor 2 Wochen war das erste Spiel noch nicht, dann letzte Woche ausgesetzt und jetzt habe ich mir vorgenommen, mit dir so ein bisschen einmal den Saisonstart der Lakers und der Warriors Revue passieren zu lassen. Es sind ja mittlerweile schon 6 bzw. 7 Spiele gespielt in der NBA. Wollen jetzt nicht auf jedes einzelne komplett drauf gucken, aber vielleicht so einen kurzen einmal Blick zurück, okay, was ist denn passiert? Denn die beiden, wir erinnern uns, haben am ersten Opening Night sozusagen, in der ersten Opening Night direkt aufeinander getroffen. Also die Lakers mit dem Heimspiel da gegen die Warriors, das gewannen die Warriors mit 121 zu 114 bei den Lakers. LeBron kommt in seine 19. NBA-Saison, ist auch direkt mit 34 Punkten standesgemäß LeBron-Style irgendwie gestartet, auch Davis mit 30 Zählern überzeugt. Wer aber danach das große Thema war auf Seiten der Lakers bei der Niederlage war Russell Westbrook, der Neuzugang, der so ein bisschen das Dreigestirn jetzt bilden soll, zusammen mit Davis und mit LeBron James. Der kam im ersten Spiel nämlich noch überhaupt gar nicht zurecht. Hat, glaube ich, 8 Punkte am Ende, gerade mal 4 von 13 Versuchen irgendwie getroffen. Also der war überhaupt noch nicht drin. Auch Frank Vogel, der Head Coach der Lakers, sagte danach, Er muss sich anpassen. Ja? Das ist seine Aufgabe jetzt. Wir haben hier ein System. Wir haben auch schon zwei funktionierende Superstars. Und natürlich wird das etwas Zeit brauchen. Aber er ist der Neue und er muss seinen Weg finden, bei uns hier reinzupassen. Ist das für dich, Ferdi, so der richtige Weg vom Coach direkt nach dem ersten Spiel? Also ich meine, wir sprechen gleich auch nochmal über die späteren Wochen, wo auch Westbrook dann auch vermehrt auch mal gute Momente hatte. So ehrlich muss man, ich will ihn jetzt nicht direkt nach dem ersten Spiel schon in die Tonne kloppen, aber dass du nach dem ersten Spiel schon direkt sagst, ey, er muss sich anpassen, also das ist das Ding. Läuft es nicht eigentlich eher andersrum, dass man als Coach und als Team jemanden integrieren muss und eingliedern muss?
Ja, es ist, glaube ich, eine Symbiose, die da irgendwie aufeinander trifft, wenn es gut funktionieren soll. Natürlich, wenn du auf einen neuen Spieler triffst als Coach, dann musst du den an die Hand nehmen und durchführen und ihm dabei helfen. Das hat anscheinend, zumindest spielerisch, jetzt in den ersten ein, zwei Partien waren ja wirklich schwach, nicht so gut funktioniert. Und natürlich, als neuer Spieler kannst du dich nicht so oder kannst du nicht so weiterspielen wie vorhin, weil du hast eben ein neues System, neue Spieler um dich rum. Er war in Washington neben Bradley Beal der absolute Superstar. Jetzt hat er halt mit LeBron James und Davis nochmal zwei Jungs, die in der Hausnummer drüber sind. Natürlich muss er dann sein Spiel anpassen. Aber das geht, wie gesagt, auf beide Seiten zurück, die da irgendwie helfen müssen, dass das dann auf dem Parkett auch sichtbar ist.
Sehe ich im Endeffekt auch, so wie gesagt, diese Symbiose, das ist ein schönes Wort, mal benutzt, wieder aus dem von Stolzmann Duden rausgekramt, von daher komischer Auftakt zumindest von ihm, beziehungsweise vom ganzen Team der Lakers, wollen wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht kurz die Warriors in dem Spiel, in dem direkten Vergleich noch einmal abbilden, Superstar Steph Curry mit einem Triple-Double, seinem erstes seit Januar 2016, also wirklich schon sehr, sehr lange her, das glaubt man immer gar nicht, aber dass er das Triple-Double das letzte Mal vor über 5 Jahren geschafft hat, dafür verhältnismäßig auch nur wenig Punkte, 21 Punkte, ich glaube am Ende 5 von 21 Würfen getroffen, also das hat noch ein bisschen gehapert, war dafür bei den Rebounds und Assists richtig gut dabei, beides mal 10 Dinger gemacht, dementsprechend aber auch ordentlich unterstützt worden. Neuzugang, Nemanja Bjelica, 15 Punkte direkt, also hui, gutes Debüt gehabt, dazu Wiggins 12, Iguodala 12, also wirklich ein guter Auftritt der Warriors, der dieses direkte Duell direkt am ersten Spieltag sozusagen für sich entscheiden konnten. Und wollen dann so ein bisschen einmal schauen, okay, wie ging es für die Lakers erstmal danach weiter? Vielleicht vorweg einmal, sind mittlerweile auf Platz 6 dreimal beziehungsweise viermal einmal in der Overtime gewonnen, nach 7 Spielen dreimal verloren. Das zweite Spiel ging nämlich direkt auch flöten gegen die Suns, 115 zu 105. Und da war auch direkt so ein bisschen dicke Luft, ne? Dwight Howard und AD gerieten mal in der Auszeit aneinander. Das wurde zwar am Ende dann ein bisschen runtergespielt, da haben wir in der Kabine schon wieder alles geklärt, aber da merkte man, okay, Rajon Rondo, glaube ich, war mit einem Zuschauer ein bisschen im Gerangel oder zumindest im Zwistgespräch. Von daher, da war schon dicke Luft. LeBron stand mal einfach, nachdem er in der Defense verteidigt hat, einfach mit Hände verschränkt, irgendwie über die Hüften so ein bisschen verschränkt in der eigenen Hälfte und hat gewartet, dass die Mitspieler da vorne einen reinmachen. Ganz komische Szenen irgendwie dort, während auf der anderen Seite Chris Paul einen richtig guten Abend hatte und seinen 20.000. Punkt diese Schallmauer durchbrochen hat. Er ist somit der erste Spieler in der Historie, der 20.000 Punkte und 10.000 Assists macht, also Chris Paul schraubt weiter an seiner Legende, wenn wir vorhin schon in der NFL von ein, zwei Legenden gesprochen haben, Chris Paul in der NBA auf jeden Fall da zu nennen. So, und dann stehen wir da bei 2 Spielen, 0-2, was die Lakers angeht, haben sich ein bisschen gefangen, ne? Danach Siege, knappe gegen die Grizzlies, wo Ja Morant denen zwar richtig Probleme gemacht hat, aber wo sie am Ende knapp gewonnen haben. Dann hatte LeBron Probleme, Knöchelprobleme, musste 2, 3 Spiele aussetzen, sodass es zu knappen Siegen zwar gegen die Spurs gereicht hat, aber auch zu einer sehr empfindlichen Niederlage bei den Oklahoma City Thunder, wo man ehrlich sein muss, eigentlich sollte man die dieses Jahr schlagen, so ehrlich muss man schon sein, sehen wir auch gleich am Beispiel der Warriors, die schon zweimal gegen die gegen Oklahoma das Vergnügen hatten und beides mal gewinnen konnten, da Westbrook bei seiner Rückkehr sozusagen nach Oklahoma, wo er ja viele Jahre aktiv war, frenetisch empfangen, musste sogar kurz vor Schluss dann aber noch runter, wurde vom Ref noch runtergeschickt, nachdem er sich dann doch ein bisschen intensiv aufgeregt hatte über Entscheidungen der Referees, die ihm nicht so gepasst haben. Und da lief es noch gar nicht für die Lakers. Jetzt am Ende durch Spiel 6 und 7, wo sie jeweils gegen die Cleveland Cavaliers und gegen die Houston Rockets, ja, so ehrlich muss man sagen, Pflichtsiege, Pflichtaufgaben erfüllt haben, gegen die Rockets sogar nur 85 Punkte zugelassen. Aber auch die werden dieses Jahr keine wirkliche Rolle mitspielen. Stehen sie jetzt am Ende nach 7 Spielen bei einer Bilanz von 4-3 Siegen, Ferdi, holpriger Start der Lakers, ne? Also man hat ja viel gesprochen, auch schon vorher Verletzungsprobleme, ob es jetzt in der Saison mal kurz LeBron war, der 2-3 Spiele fehlte, ob es vorher schon 2-3 Jungs waren, die da verletzt allgemein schon außer Preseason rausgekommen sind. Noch nicht genau das, glaube ich, was sie sich in L.A. vorstellen.
Nee, noch nicht. Aber mich stört das noch gar nicht so groß, denn wenn man generell mal auf die Liga schaut, auch im Osten, die Bucks, Nets sind auch noch nicht so geil gestartet. Und klar, das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, was heißt ärgert, aber so ein bisschen auffällt, ist es, dass es halt Niederlagen gegen Playoff-Contender waren. Und die einfachen Pflichtaufgaben, jetzt bis auf die Thunder, haben sie alle gelöst. Sie müssen aber halt eben die wichtigen Spiele auch gewinnen, um dann nicht nur eben in Richtung Play-in-Turnier und dann vielleicht Fünfter, Sechster zu sein, sondern eben auch ein Heimrecht zu haben. Denn das ist der Anspruch mit der Truppe im Westen. Und wie gesagt, da bin ich gespannt, wie die nächsten direkten Duelle mit auch guten Teams aussehen, die wir in den Playoffs wiedersehen werden.
100%, ich sprichst du schon richtig an. Wie gesagt, die Suns, genauso wie die Warriors, gleich in den ersten beiden Wochen wirklich Niederlagen bekommen, die komplett zu Recht waren. Also die Suns, ich glaube, führten mittlerweile mal in der zweiten Hälfte mit 32 Punkten. Also da sah am Ende das Ergebnis noch deutlich verschönt aus, weil die schon ein bisschen Richtung Party gegangen sind und dann doch nochmal ein kleines die Lakers haben rankommen lassen. Wie gesagt, LA steht bei 4-3, wird sich noch fangen. Wir sind immer noch ganz, ganz früh in der Saison, aber schon empfindliche Niederlagen bzw. empfindliche Blackouts auch mal, was dieser Auftritt in Oklahoma angeht. Wer von empfindlichen Blackouts und auch von Niederlagen eigentlich noch gar nicht so wirklich sprechen kann, sind die Warriors. Dafür das positive Gegenbeispiel. Die stehen nämlich nach 6 Spielen bei einer Bilanz von 5-1 Siegen. Haben nach dem Sieg gegen die Lakers direkt weiter aufgetrumpft und sich irgendwie gezeigt, dass sie dieses Jahr wieder mehr machen wollen. Dass sie wieder ein größerer Contender sein wollen als in den letzten 2 Jahren. Auch das schon häufig besprochen. Verletzungsprobleme, alles möglich gewesen. Was da passiert ist bei den Warriors, aber die haben wieder richtig Bock. Und wenn man überlegt, dass bei dem Sieg gegen die Lakers ein Klay Thompson noch nicht dabei war, ein James Wiseman noch nicht dabei war, dann weiß man schon, was da für ein Potenzial hintersteckt. Und das haben sie in den Wochen darauf gezeigt. Sie haben die Clippers geschlagen, 115-113. Sie haben die Sacramento Kings geschlagen, 119-107. Danach gab es so ein bisschen kleine Aufregung rund um die Warriors. Würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Es gab ja diese Top 75 der NBA. Große Debatte danach darum. Einfach zum 75-jährigen Jubiläum, vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, hat die Liga etwas bekannt gegeben, haben immer ein Drittel von 75 Spielern sozusagen dreimal hintereinander aufgezeigt, so die Besten sein sollen, die besten 75 Spieler, die die Liga irgendwie je gesehen hat. Ne, unser Dirk dabei gewesen, Michael Jordan, die ganzen großen Namen, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Vielleicht auch ein paar, die ihr noch nicht kennt. Und aus der Warriors-Dynastie der 2010er Jahre sind allerdings nur Steph Curry und Kevin Durant dabei. Und nicht Klay Thompson oder auch Draymond Green. Klay Thompson selbst hat danach bei, ich glaube, Instagram gesagt, okay, also vielleicht bin ich auch einfach naiv in meinem Leben, was meine Fähigkeiten beim Basketball angeht, aber meinem Kopf gehöre ich irgendwie in diese All-Time-Top 75. Kann man auch mal so sagen. Trifft das für dich so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, Ferdi? Vielleicht kurz vorher nochmal Stats von ihm. Hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere 20 Punkte im Durchschnitt, eine Dreierquote von über 41%. Hat dreimal zusammen mit Curry und Green die Trophy sozusagen bei den zu den Golden State Warriors geholt. Gehört so jemand in diese Aufstellung?
Ja, für mich schon. Also die Werte sind ja das eine, der Erfolg das andere und das hat er einfach alles. Er ist für mich einer der besseren Schützen von außerhalb, die die Liga je gesehen hat. Und ich finde, das hat man auch sofort gemerkt, was für einen Einfluss er auch auf dem Spiel haben kann. Er war verletzt, dann ging erstmal nichts bei den Warriors. So, und das ist ein riesengroßer Faktor. Klar, die haben dann auch Durant verloren, Curry war dann auch teilweise verletzt, aber das war ein anderes Team und da hat richtig viel Qualität gefehlt und ich weiß nicht genau, er hat doch auch sehr, sehr viele Dreier in einem Spiel gebracht, so viele wie noch keiner davor. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht davon, wie viele es am Ende waren, aber auch das ist ein Rekord, der seine Klasse von außen irgendwie bekräftigt und da finde ich schon, dass einer, ein so guter Schütze auf jeden Fall unter die besten 75 gehört.
Ich sehe es persönlich genauso, wie gesagt, ohne jetzt die genauen Zahlen von dem Spiel dazu haben, eine Dreierquote allgemein in seiner Karriere, und die ist noch nicht allzu kurz, von über 40% zu haben, ist wirklich ein richtig starkes Brett. Dazu dreimal die Trophy zu holen, spielt da vielleicht auch ein bisschen unterbewusst, jetzt war ja doch relativ kurzfristig auch diese Abstimmung, eine Rolle, dass er halt jetzt seit über 2 Jahren raus ist, also dass dieses Bild vielleicht von ein, zwei Leuten jetzt gerade nicht mehr so aktuell wird. Man hat ihn jetzt schon länger nicht mehr spielen gesehen. Klar, das ist vielen von den Jungs, ne? Viele von denen sind schon zu längst zurückgetreten, ein, zwei von denen sogar schon unter der Erde. Aber trotzdem, dass man da vielleicht ihn so ein bisschen manchmal vergisst, weil halt Curry immer noch mal ein Stück präsenter war und in den letzten Jahren präsenter sein konnte.
Weiß ich nicht, ob das der Grund ist, weil ich glaube nicht, dass bei Experten, die dafür verantwortlich sind, so ein Team aufzustellen, die Dauer, die man jetzt nicht gespielt hat, irgendwie entscheidend ist. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass einfach Curry ihn so ein bisschen überstrahlt hat dann auch durch die letzten Jahre und er dadurch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und vielleicht dachten sie, okay, die Warriors-Dynastie, die war so klasse und aus einem Team in so einer kurzen Zeit mit Durant und Curry haben wir schon zwei drin. Das klingt zwar ein bisschen unfair, aber vielleicht ist das ein Faktor. Ich habe gerade nachgesehen, und es waren 14 Dreier in einem Spiel. Das ist der Rekord von Klay Thompson.
Und das macht man mal nicht einfach nur mal so. Das kann jeder, der Basketball vielleicht genau. Auch mal selber gespielt hat und wenn es auch nur auf dem Hobbycourt irgendwo draußen war an einem Spielplatz, sagen, 14 Dreier, das ist eine richtige Hausnummer. Vor allem auf dem Niveau. Und deswegen, Klay Thompson, so ein bisschen die kleine Aufregung, vielleicht so ein kleines Schmankerl, wie man in Bayern sagen würde, was rund um die Warriors los ist. Wer positiv war, Curry hast du schon angesprochen, Spieler der ersten Woche geworden, zusammen mit Miles Bridges von den Charlotte Hornets. Curry wirklich richtig stark in die Saison gestartet und das sollte auch so weitergehen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dann relativ kurz hintereinander zweimal gegen die Oklahoma City Thunder gespielt, beide Spiele problemlos gewonnen. Eine Niederlage gab es dann gegen die Memphis Grizzlies, 104-101. Auch da, Jamal Morant wirklich mit einer ganz großen Stunde, hat er richtig, richtig stark in einem zweiten Durchgang gespielt. Von daher die eine Niederlage bisher auf der Seite der Warriors. Trotzdem 5-1 Saisonstart. Wie gesagt, du hast die Probleme gerade der Lakers angesprochen. Bucks und Nets schauen wir uns in der nächsten Woche mal ein bisschen intensiver an. Auch die beiden wirklich nicht rund in die Saison reingestartet. Vielleicht deshalb umso größer zu bewerten, dass die Warriors, obwohl ein Wiseman oder auch ein Thompson immer noch nicht dabei sind, so in die Saison starten.
Ist auf jeden Fall ein sehr guter Start und ich glaube, sie sind ja auch, wenn sich da über die Nacht jetzt nichts getan hat, geteilter Erster sozusagen mit einem 5-1-Rekord. Da sind auch die Utah Jazz mal wieder in der Regular Season sehr gut mit dabei. Aber ja, ich glaube, der Start in der Saison, wenn gerade noch so ein bisschen was fehlt, vom Personal her haben wir jetzt mal gesehen, dann ist das sehr gut. Wir sehen, viele Teams brauchen erstmal mit neuen Personalien reinzukommen, den Flow zu finden, weiß auch immer. Und wie gesagt, wenn du da mit 5 Siegen aus 6 Spielen stehst, dann ist eine ganz gute Basis für eine erfolgreiche Saison gelegt.
Vollkommen richtig. Also bei den Warriors wirklich momentan Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. Nach den ersten 6 Wochen, sehr guter Start dort. Du hast es schon angesprochen, die Jazz zwar auch mit ihrem Regular-Season-Gesicht, also von daher auch sehr, sehr gut wieder reingekommen. Da werden wir uns aber in den nächsten Wochen weiter drum kümmern. Wie gesagt, das sollte erstmal so der erste kurze Überblick zumindest bei diesen beiden Teams sein. Wie sind die eigentlich in die Saison reingekommen? Sind auf Platz 1 und Platz 6 im Westen nach den ersten 6 bis 7 Wochen und wollen dann jetzt schauen auf die NHL, denn auch dort ist die Saison ja schon wieder längst im Gange und Leon Dreisaitl wollen wir diese Woche mal einmal so ein bisschen näher beleuchten, denn der Saisonstart der Oilers, der kann sich mal richtig sehen lassen. Also wenn wir die Warriors eben schon in der NBA hervorgehoben haben, dann stehen den Edmonton Oilers sozusagen in der NHL gar nichts nach. Die haben jetzt nämlich aus den ersten 8 Spielen 7 Siege geholt, nur eine Niederlage. Die ersten 2 Partien oder die ersten 2 Wochen hatten wir ja schon mal angesprochen mit seinen Siegen. Und sie sind danach weiterhin richtig stark reingekommen. 3. Spiel gewonnen, 4. Spiel gewonnen und Dreisaitl mit immer mehr überragenden Performances. Er steht jetzt am Ende, muss ich nochmal selber ganz kurz gucken, glaube ich, bei 17 Punkten. Also er hat jetzt nach 8 Spielen 7 Tore, 10 Assists, führt gemeinsam mit seinem ja, kongenialen Partner Connor McDavid sozusagen die Statistik der nordamerikanischen Profiliga an, was diese Stats angeht. Hat jetzt in der letzten Nacht beim 5-2 gegen die Seattle Kraken mal wieder mit 2 Toren und 2 Vorlagen mit einer Bomben-Performance geglänzt. Na, wer jetzt vielleicht denkt, ah, Seattle Kraken, da war doch auch eine deutsche Beteiligung. Philipp Grubauer war nicht im Kasten, also er hat tatsächlich die Dinger nicht eingeschenkt bekommen, sondern das war sein Ersatz, Joey Deckard. Grubauer, ich weiß nicht genau, konnte es nicht herausfinden, warum er nicht gespielt hat, war auf jeden Fall nicht auf dem Eis. Aber Ferdi, da kurz vielleicht die Meinung zu Dreisaitl. Ich glaube, bis auf die eine Niederlage, die sie bekommen haben, genau an seinem Geburtstag, glaube ich, am 26. Wurde er dieses Jahr 3-5 gegen die Philadelphia Flyers verloren. Keine Ahnung, wir haben es jetzt schon 1000 Mal angesprochen, aber sie wollen es dieses Jahr wissen. Und ich glaube, dieser Saisonstart mit 7 Siegen aus 8 Spielen, zumindest, dass sie die ersten 5 gewinnen, das gab es nur 4-mal bisher überhaupt in der Historie der Oilers. Also wirklich ein Seltenheitenwert, so in eine Saison reinzustarten in der NHL, zeigt nur einmal mehr, den Jungs ist bewusst, okay, wenn wir jetzt langsam nicht abliefern, dann bringt das ganze Talent nichts und ist umsonst, oder?
Ja, vermittelt auch einen ganz anderen Eindruck bisher die Mannschaft. In den letzten Jahren waren sie zwar in den Playoffs mit dabei, erste Runde rausgeflogen, das kennen wir ja alles, aber auch wie sie in die Playoffs gekommen sind, das war ja nicht wirklich überzeugend, für mich zumindest. Das war meistens irgendwie als Dritter, sonst was, über eine Wildcard. Aber jetzt sind sie tatsächlich momentan Erster mit einem richtig guten Start, 7:1 Bilanz, wie du richtig sagst. Und so einen Start hatten sie noch nicht und diese Truppe ist einfach heiß und wir wissen, dass die halt produzieren können. Die Defensive, finde ich, sieht dieses Jahr auch schon besser aus. Sie können das jetzt deutlich besser kompensieren mit der Offensive. Das ist ein besseres Gleichgewicht als noch im letzten Jahr, zumindest der erste Eindruck, so für mich. Und ich hoffe natürlich aus deutscher Sicht, dass sie das Niveau zumindest annähernd halten können. Da wird es sicherlich einen kleinen Einbruch geben. Du kannst nicht immer 7 von 8 Spielen gewinnen, aber wenn sie einfach das Nötige tun, um auch einfach mal ihre Division zu gewinnen, ein kleines Zeichen setzen, bevor es überhaupt mit dem wichtigen Eishockey losgeht, dann wäre das ein wichtiger Schritt für die Mannschaft, glaube ich.
Dreisattel selbst hat heute Nacht nach seiner selbst wirklich starken Leistung halt mit 4 Scorer-Punkten beim Sieg gegen die Kraken gesagt, ich glaube, es spricht für unsere Tiefe des Kaders, dass wir auf unterschiedliche Weise gewinnen können. Du hast es eben schon angesprochen, wir können im Powerplay gewinnen, wir können mit unserer überragenden Offense gewinnen. Wir haben uns aber auch in der Defense deutlich verbessert, ne? Also die Verteidiger können einspringen, unsere dritte Reihe hat schon Spiele gewonnen. Wir sind einfach dieses Jahr oder alle zusammen eine größere Bereicherung für das Team. Ne? Es sind nicht mehr nur noch so 3-4 Spieler, auf die es am Ende irgendwie lastet, sondern das Team rückt mehr zusammen. Da vielleicht dein letzter O-Ton nochmal zu ihm persönlich, wieder 17 Scorerpunkte nach 8 Spielen. Was will dieser Mann eigentlich noch erreichen? Hat er Lust, dass er doch am Ende vielleicht ein Deutscher ganz oben steht bei den größten Stats in der NHL?
Ich glaube, sein Ziel ist es auf jeden Fall. Ich würde mich auch nicht gegen wehren, aber vielleicht will er einfach, er ist zwar sehr geschätzt in Edmonton, aber immer noch die zweite Geige hinter Connor McDavid. Und auch wenn er klasse spielt, hat einen MVP-Titel in der Tasche. Vielleicht ist das immer noch so seine extra Motivation, dass er seinen guten Kumpel immer mal so ein bisschen hinten ranstellen möchte für einige Partien. Und das schafft er ja auch regelmäßig.
Vollkommen richtig. An Connor McDavid führt in Edmonton kein Weg dran vorbei. Auch der Junge ist richtig, richtig stark in die Saison gestartet. Aber wie gesagt, unser deutscher Kölner Junge sozusagen aus Köln stammt, Leon Dreisaitl, 26 Jahre, vor kurzem erst geworden, wieder mit einem richtig starken Saisonstart. Er persönlich, aber auch sein Team, die Oilers. Und damit soll es das mit der NHL gewesen sein. Und eigentlich haben wir jetzt schon so viel besprochen, dass die Stimme von Stolzmann nach der Woche Krankheit schon wieder überbelastet ist. Aber jetzt kommt eigentlich erst der richtig interessante Part. Denn nach all den 3 Sportarten, wo es zwar wieder mittendrin ist und auch die Action da ist, sind wir in der MLB so kurz vorm Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die World Series steht nicht nur an, sie ist mittendrin. Und Ferdi, du bringst uns jetzt mal auf den neuesten Stand, wie es da eigentlich gerade zwischen den Houston Astros und den Atlanta Braves aussieht.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ja letzte Woche nicht aufnehmen können, weil ich krank war und deswegen verpassen wir halt beim Baseball automatisch unfassbar viel. Ich habe jetzt einfach mal meine Notizen hier noch vom letzten Mal stehen, um euch zu sagen, ja, wenn es um Baseball-Tipps geht, dann bitte nicht auf mich hören. Ich habe ja gesagt, die Red Sox können das eigentlich nur noch verlieren, weil sie einfach so eine gute Ausgangssituation haben. Ja, die Astros haben es dann trotzdem gewonnen, gewinnen die Serie mit 4:2, auf einmal 3 Sieger im Stück, kaum habe ich es gesagt. Sie stehen mal wieder in der World Series und haben jetzt also die Chance, allen zu zeigen, hey, 2017 war nicht nur der Titel, weil wir da ein bisschen geschummelt haben, was die Verträge angeht. Nein, wir können es auch auf die ehrliche Art und Weise, gut, sieht gerade momentan ein bisschen anders aus, aber mal schauen, was da noch kommt. Denn der Gegner sind, wie von dir schon richtig gesagt, die Atlanta Braves, die haben sich diesmal besser gezeigt als noch im letzten Jahr, haben eine 2:0 und eine 3:1 Führung in der Serie gegen die Dodgers in einen Sieg ummünzen können, waren in der Heimat im Truist Park noch ungeschlagen, bevor es in die World Series ging. Dann die ersten beiden Spiele in Houston, 1:1. Astros gewinnt Spiel 1, die Braves kontern mit Spiel Nummer 2. Dann gab es den Tag Pause und dann 3 Spiele am Stück in Atlanta, die jetzt vorbei sind. Und da haben die Braves die ersten beiden gewonnen. Heißt, sie führten mit 3:1 und dann starten sie Spiel 5 mit einem Grand Slam im ersten Inning, wo schon alle dachten, oh, jetzt ist aber mehr als nur eine Hand am Titel. Naja, die Braves haben es noch nicht gepackt, die Astros haben gekontert, Gewinnspiel 5 dann noch mit einem guten Comeback hinten raus und somit geht die Serie wieder zurück nach Texas und da hatten wir jetzt letzte Nacht Pause, heute Nacht am Dienstag auf Mittwoch könnte schon die Entscheidung fallen, es ist auf jeden Fall die letzte Folge, in der wir über aktiven Baseball sprechen können, trotzdem ist es eine coole Saison gewesen. Da werden wir sicherlich noch im Winter so ein paar Rückblicke irgendwie machen können, auch was die Awards angeht. Da gibt es nämlich schon die ersten Meldungen, aber wir bleiben erstmal beim Baseball. Und klar, Bjarne, deine Dodgers mittlerweile auch raus. Heißt für mich erstmal durchatmen. Der Laie hat es nicht gepackt, mich zu schlagen, auch wenn dein Team deutlich länger drin ist oder drin geblieben ist. Wer, also klar, 3-2-Führung für die Braves, sie müssen das sozusagen machen. Klar, jetzt werden es die Astros wahrscheinlich machen, weil ich es gesagt habe. Aber glaubst du, die Astros können tatsächlich 3 Spiele am Stück gewinnen?
Schwierige Frage. Also möglich ist das alles. Du hast es ja angesprochen, die Astros gegen die Red Sox, die Performance dort, wo du ja auch schon meintest, ja, das Thema das ist doch eigentlich schon so gut wie durch und dann kommen sie da am Ende doch nochmal durch die Hintertür. Ich war eigentlich sicher nach dem 3-1 für die Atlanta Braves, okay, das Thema ist durch, ne? Und die lassen sich es auch im letzten Heimspiel jetzt nicht nehmen und ziehen das einfach so. Jetzt ist natürlich das nochmal eine andere Dynamik drin. Ich meine, die Braves warten seit, glaube ich, mittlerweile 26 Jahren auf den Titel, sodass da weißt du natürlich auch, okay, die Erwartungen der Fans und alles, es ist riesengroß, die Hoffnung, die Sehnsucht darauf, diesen Titel wieder zu bekommen nach Atlanta. Und jetzt musst du zu 2 entscheidenden Spielen nach Houston reisen, die wieder mit einem Sieg im Rücken. Und diese ganze Dynamik wandelt sich so ein bisschen. Deswegen bin ich unfassbar gespannt auf Spiel 6 in der Nacht heute von Dienstag auf Mittwoch. Und ich sag so, wie es ist. Also wenn sie, klar, wenn die Braves sowieso gewinnen, ist das Thema durch. Dann führen sie mit 4-2 sind sie World Series Gewinner. Aber wenn es zum 3-3 nach kommen sollte, dann bin ich dann bin ich 1000% sicher, werden es die Astros machen. Einfach nur, wenn mir das diese Sportdynamik in mir drin sagt, okay, das was Selbstbewusstsein angeht, was das Nachdenken angeht, wir haben vorhin beim Negativbeispiel sozusagen in der NFL darüber gesprochen, was der mentale Aspekt, was dieser Kopf mit einem Sportler machen kann, wenn der nicht funktioniert. Der Kopf ist so wichtig, ist so entscheidend und besonders dieser Aspekt, okay, du hattest die Riesenchance, du hast es gesagt, Grand Slam direkt im ersten Inning, du führst 4-0, verlierst trotzdem 9-5 zu Hause, obwohl jeder eigentlich schon gedacht hat, ah, da feiern wir heute eine riesengroße Party und nach 26 Jahren endlich wieder, es wird ein richtiges Brett zu bohren für die Braves und deswegen heute Nacht für alle Fans vom Baseball oder spätestens morgen früh, wenn ihr früh arbeiten müsst, die Highlights angucken von Spiel 6. Wird richtig spannend.
Ich glaube, die letzte World Series, in der dieses Szenario eingetroffen ist, das war 2016. Da haben die Cleveland Indians 3-1 geführt und dann natürlich gegen die Cubs das Ganze noch vergeigt. Die Cubs konnten dann ihre Durststrecke von 108 Jahren endlich stillen. Ich glaube, die Indians mittlerweile das Team, also seitdem das Team, was die längste Durchstrecke selber hat, also das bitter. Was ich noch sagen muss, Shoutout an Charlie Morton, der mit einem Wadenbeinbruch im ersten Spiel gepitcht hat. 3 Outs konnte er noch holen. Und zwar hat er, glaube ich, im 2. oder 3. Inning einen Ball an eben die Wade bekommen, zieht dann eiskalt durch, kommt zurück aus der Pause und dann holt er noch 3 Outs raus. Das ist ziemlich stark, er konnte dann kaum noch auftreten. Charlie Morton ist auf jeden Fall für die Serie raus. Das ist mit einem Wadenbeinbruch nicht möglich zu spielen. Die Braves sagen aber, wir könnten ihn wahrscheinlich zum Spring Training im März, Februar, diese Zeit wieder im Team haben. Das wäre wichtig für die Braves, auch wenn der Fokus jetzt ganz klar erstmal auf der Commissioner's Trophy liegt. Das war's mit der MLB. Es ist auf jeden Fall, wie schon angesprochen, die letzte Folge mit aktivem Baseball gewesen. Wir haben spätestens am Donnerstagmorgen einen Champion in der ältesten Sportliga der USA. Der USA. Und deswegen bin ich gespannt, worüber ich dann nächste Woche in dieser Sportart sprechen kann, Bjarne. Wie gesagt, das war's erstmal mit den 4 Sportarten. Die haben wir jetzt alle durch. Ich glaube, unter 50 Minuten, da kannst du nichts sagen. Und somit atmen wir mal durch und ich vor allem.
So sieht's nämlich aus. Deswegen Shootout auch an dich, dass du es durchgezogen hast hier heute. Wie man hat gehört, du bist noch ein bisschen nasal unterwegs. Aber ich glaube, haben wir richtig gut durchgezogen heute. Und war wichtig, denn die NFL, die NBA, die NHL und besonders die MLB, sie schlafen nicht in den USA, so wie wir es immer wieder betonen, sondern es gibt ganz viele Infos. Deswegen, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Ihr bleibt uns treu und hört uns nächste Woche wieder. Und Ferdi trinkt jetzt ganz viel Hustensaft und macht seine Nasenduschen und dann sind wir der nächsten Woche wieder für euch da. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Reingehauen.